Also, bei mir geht es um Liturgie. Liturgie aus dem Griechischen direkt übersetzt heißt einfach mal Gottesdienst. Eine Liturgie ist ein Gottesdienst. Wenn wir einen Gottesdienst feiern, dann erfolgt das in einer gewissen Ordnung. Auch in der Thomaskirche. Das denkt man nicht, aber es hat eine gewisse Ordnung in diesem Gottesdienst. Das heißt, dass was im Gottesdienst abläuft, soll für alle Anwesenden verständlich sein. Und es soll ein Ort sein, an dem man ankommen kann. Ihr kommt ja körperlich hier an und dann braucht es noch irgendwie so ein Willkommen. Und ein Gottesdienst will die Gnade Gottes, seine grundsätzliche Verbundenheit zu dir und mir spürbar machen. Seine Vergewisserung. Das Abendmahl macht das, indem wir eingeladen werden. Wir dürfen dazustoßen, dazugehören, mit dabei sein. Ein Teil dieses Seins sollen wir auch schon von... Ah, hier ist die Brille. Ich muss die Brille anziehen, sonst... Dass wir ein Teil davon sind, das sollen wir von Anfang an schon spüren, eingeladen sein. Wenn wir daher kommen und uns in diesem einen Raum versammeln, bekommen wir Zeit, um anzukommen, um uns innerlich auch zu sammeln. Einerseits passiert das schon, wenn man hereinkommt mit dem nicht so leisen Hallihallo, man begrüßt sich, das ist eigentlich schon der Anfang dieses Willkommenseins. Diese ungenierte Fröhlichkeit verdanken wir den Kindern. Danke. Diese Fröhlichkeit der Kinder, die hat uns angesteckt. Darum sind unsere Gottesdienste am Anfang schon irgendwie fröhlich. Man kommt an. Dann bekommen wir Musik geschenkt. Das wäre die Gelegenheit, um sich innerlich zu sammeln. Da sind wir in der Thomaskirche nicht so stark. Wir sind ein bisschen eine plapperige Gemeinde am Anfang. Und also richtig ruhig wird es erst, wenn ihr hier noch immer nach vorne kommt. Aber immerhin, wenn dann die Begrüßung kommt, wird es langsam ein bisschen gesammelter. Und relativ schnell singen wir ein erstes Lied, ein Gebet kommt und wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Gott. Also ein langsamer Weg vom Willkommensein, ankommen dürfen, ich darf auch hier sein und jetzt sind wir vor Gott. Das alles ist eigentlich ein einziger Schritt liturgisch. Er heißt in der Liturgie Sammlung. Und wenn ihr das Kirchengesangbuch dabei habt, könnt ihr mal Nummer 151 aufschlagen. Nein, 150, Entschuldigung, 150. 150. Die Reformierten haben nicht so viele Vorgaben wie zum Beispiel die Katholiken. Wir haben viele Texte nicht, die die Katholiken haben oder die Orthodoxen. Aber wir haben doch ein Grundgerüst. Wir beginnen immer mit einer Sammlung. Und wichtig sind jetzt die Wörter links. Wie die Sammlung passiert, kann man auch ein bisschen individuell gestalten. Und wenn wir dann angekommen sind, ist der zweite Schritt die Anbetung. Das ist in der Thomaskirche relativ ausgebaut mit diesen vielen Liedern, die wir miteinander dann singen. Der nächste Schritt wäre dann, jetzt sind wir ausgerichtet, jetzt möchten wir etwas hören. Das ist die Verkündigung, meistens eine Predigt. Und wenn wir genug gehört haben, möchten wir reagieren. Das ist wie ein Gespräch zwischen Gott und mir. Zuerst hören wir was von Gott und bei der Fürbitte darf er etwas von uns hören. Und dann ist eigentlich alles gesagt, hin und her, der Austausch hat stattgefunden und der letzte, fünfte Schritt ist dann die Sendung. Also jetzt sollen wir wieder, wir sollen nicht die ganze Zeit in der Kirche bleiben, sondern wir sollen wieder ins Leben rausgehen mit der Stärkung des Gottesdienstes. So, ihr seht, da wird nichts dem Zufall überlassen. Das hat nichts mit Pingeligkeit oder zwanghaftem Ordnungswahn zu tun, sondern mit Sorgfalt. Lasst uns diese Chance der Gottesbegegnung sorgfältig anpacken. Und beim Abendmahl soll das auch gelten. Wir leiten es ein. Wir rufen noch einmal zur Konzentration, weil es war ja noch schon eine Predigt. Die Leute sind vielleicht schon ein bisschen eingenickt oder beschäftigt gewesen mit Gedanken. Und darum muss beim Abendmahl am Anfang noch ein Ruf kommen. Kommt, jetzt konzentrieren wir uns nochmal. In der ältesten erhaltenen Liturgie finden wir ein schönes Beispiel, wie sich die ersten Christen zur Konzentration gerufen haben. Der Liturg rief: Erhebt eure Herzen! Und das Volk antwortete ihm. Aber zuerst, erhebt eure Herzen. Das heißt, wo ihr jetzt gerade mit euren Gedanken seid und Gefühlen, wo ihr da rumsuhlt, lasst mal davon ab. Gebt euch einen inneren Ruck. Bringt das alles vor Gott in sein Licht. Alles, was euer Herz so beschäftigt, lasst es nicht hier drin. Erhebt eure Herzen. Stellt euch bewusst und entschieden vor Gott hin. Und dann antwortet jeder und jede Einzelne gemeinsam wie so eine Vollzugsbestätigung: Wir haben sie beim Herrn. Also erhebt eure Herzen und die Gemeinde sagt: Wir haben sie beim Herrn. Du kannst weitermachen. Und jetzt meint der Liturg, sind wir bereit für den nächsten Schritt. Und er sagt: So sind wir bereit fürs Gebet. Und weil die Gemeinde ihre Herzen beim Herrn hat, können sie das bestätigen und einander ermutigen: Ja, lasst uns beten. Das ist diese uralte Liturgie am Anfang des Abendmahls. Und so werden wir das nachher auch machen. Ich bitte euch, da dann gerade voll mitzumachen, damit die anderen da mit reingenommen werden. Und wir machen das einmal, ist okay? Macht es entschieden. Erhebt eure Herzen. So sind wir bereit fürs Gebet. Und dann wird gebetet. Ja? In der Ausbildung zum Pfarrer mussten wir die Hinführung zum Abendmahl akribisch sezieren. Was muss unbedingt alles gesagt und getan werden, damit das Abendmahl richtig eingesetzt wird? Dass die Gemeinde dann auch versteht, was sie tut. Was unbedingt dazugehört, ist, dass wir uns besinnen, dass etwas Heiliges ist. Etwas, das uns Heil bringt, das von Gott kommt. In der Thomaskirche singen wir ja immer auch ein Sanctus, ein Heilig. Auch heute ein anderes, aber das gehört dazu. Das bereiten gerade die Sänger unten vor. Das Abendmahl bringt uns Gott geheimnisvoll nahe. Das heilt uns. Jesus bringt uns Gott nahe. Und darum gehören immer die sogenannten Einsetzungsworte dazu. Die hört ihr immer. Seht, Jesus hat etwas in die Welt eingesetzt, eingetopft, das sich entfalten soll, das wachsen soll, auch in mir. Das ist wirklich mal passiert. Es wurde eingeführt in dieser Welt, und zwar in der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde. Das habt ihr vielleicht schon im Ohr. Man kann auch sagen, beim Abschied am letzten gemeinsamen Abend nahm Jesus das Brot und sprach. Also es wird die geschichtliche Verordnung, muss immer kommen. Wer hat das eingesetzt? Seht, hier ist das Brot, der Wein. Wir sollen nicht nur über Gott nachdenken, ihm im Kopf erwägen. Wir bekommen etwas zu schmecken und zu verdauen. Eine kleine Stärkung an Leib und Seele. Wir können diese Einsetzungsworte aufteilen. Wenn ich zwei Freiwillige habe, die das machen möchten beim Rektor, dann könnt ihr das machen. Dass ich zum Beispiel sage, beim Abschied am letzten gemeinsamen Abend nahm Jesus das Brot und sprach. Und dann könnte jemand ins Mikrofon den ersten Teil vom Brot lesen. Möchte das jemand machen dann? Ja, Muriel? Gut, super. Also, beim Abendmahl dann, ist gut. Hast du dann dieses Mikrofon? Ist gut? Wo möchtest du es üben, oder? Nein, gut, also dann kannst du wieder mit dem Mikrofon. Er ist noch nicht angestellt, das ist erst noch, wenn wir im Abendmahl angestellt haben. Also, er wird eben voll machen, weißt du. Also, kannst du jetzt nochmal absitzen? Wir brauchen es dann erst noch beim Abendmahl. Gibt es jemanden, der das Kelchwort sagen möchte, ins Mikrofon? Oder möchtest du das auch machen? Beides, gut, super. Wo wieder alle helfen können, ist beim Geheimnis des Glaubens. Das kennen wir auch in der Thomaskirche. Ich sage, groß ist das Geheimnis des Glaubens. Das Abendmahl ist keine billige Gabe. Jesus ist an der Gottlosigkeit der Welt gestorben. Deinen Tod verkünden wir. Bei der Auferstehung vernehmen wir, dass wir Gott nicht loswerden. Deine Auferstehung preisen wir. Und das soll uns nicht Angst machen, im Gegenteil, hoffnungsfroh, bis du kommst in Herrlichkeit. Das Geheimnis ist ja nicht wirklich geheim. Wir sagen es ja die ganze Zeit, oder? Das ist kein richtiges Geheimnis, das niemand. Wir verstecken es nicht, aber es muss sich in jedem Einzelnen offenbaren, damit es nicht mehr geheim ist, sondern auch meins, dass ich da reinkomme. So, ich ziehe jetzt den Talar an. Da gibt es immer wieder Leute, die sagen, wieso machst du das? Das ist doch ein alter Hut oder eben ein alter Talar. Was ist die Aussage des Talars für mich? Der Talar ist einfach eine Uniform. Ein Arbeitsgewändli. Wenn ein Polizist oder ein Richter seine Uniform anzieht, zeigt er an, dass er nicht in seinem eigenen Namen handelt. Er handelt im Auftrag der Obrigkeit. Und die Obrigkeit will, dass Ruhe und Ordnung herrscht. Die Uniform sagt also, es gibt etwas Höheres als mich, in seinem Namen tue ich das jetzt. Und wenn ich diesen Talar anziehe, sage ich, dieses Abendmahl ist jetzt nicht meine lustige Idee. Ich mache das im Namen unseres Herrn, unserer Obrigkeit. Und unser Herr will, dass wir uns Gott vertrauensvoll öffnen, dass wir aufleben, dass sich unsere beste Liebe entfaltet untereinander. Ich bin also der Good Cop, der freundliche Beamte. Mein Chef will das so, dass ich der Good Cop bin. In seinem Namen lade ich alle ein. So, das wäre zur Liturgie. Jetzt holen wir alle anderen wieder hoch und du kannst anfangen mit dem Übergangsspiel.